Es ist Montag, der 16. Februar 2026. Sie hören Konterfunk aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Spätestens 2027 soll die Ukraine Mitglied der EU sein. Das ist, zur Erinnerung, bereits nächstes Jahr. Dass Präsident Zelensky den Beitritt anstrebt, ist nicht neu, aber inzwischen tut er es sehr deutlich, laut und vor allem mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Allerdings erfüllt die Ukraine noch längst nicht alle Bedingungen, die für diesen Schritt nötig sind. In Brüssel werkelt man deshalb an neuen, teilweise abenteuerlichen Modellen, um das Land dennoch in den Schoß der EU führen zu können. Dieser hohe Grad an Beweglichkeit stößt nicht überall auf Begeisterung. Dazu begrüße ich heute die Strategieberaterin und ehemalige Außenpolitikerin Petra Erler. Bis zum 16. Geburtstag sollen Jugendliche ferngehalten werden von den sozialen Medien. Ein entsprechendes Verbot gibt es seit kurzem in Australien und es soll auch in Deutschland Wirklichkeit werden. Das jedenfalls schwebt vielen Parteien und Politikern vor. Die AfD stemmt sich dagegen. Zum einen findet sie, der Staat solle nicht die Erziehungsarbeit der Eltern ablösen. Zum anderen befürchtet sie, dass es bei einem Social-Media-Verbot gar nicht so sehr um den Jugendschutz geht, sondern sehr viel eher um Zensur. Darüber spreche ich mit Götz Frömming, er ist kulturpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag. Und danach gehen wir noch einmal zurück in die Ukraine. Das Land hat jahrelang nach Waffen gerufen, nun möchte es umgekehrt neu solche anbieten. Präsident Zelensky will sein Land zum Rüstungsproduzenten für andere im großen Stil machen. Der eigentliche Exportschlager sollen Drohnen werden. In Deutschland bereiten sich Unternehmen bereits auf die Produktion ukrainischer Drohnen vor. Insgesamt sollen in Europa 10 Exportzentren entstehen. Mehr zu diesem neuen Geschäftsmodell erfahren Sie im Gespräch mit dem Journalisten Alexander Peske. Der Parteitag der CDU soll ein rauschendes Fest werden. Altkanzlerin Merkel gibt sich die Ehre. Der aktuelle Kanzler wird begleitet vom Glanz seiner internationalen Aktivitäten die Bühne betreten. Vielleicht ist das alles aber auch einfach mehr Schein als Sein. Frank Wahrlich macht sich in seinem Tageskommentar Gedanken dazu. Ich will ein exaktes Datum. Mit dieser unmissverständlichen Forderung setzt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die Europäische Union unter Druck. Bis 2027 soll sein Land der Gemeinschaft beitreten, ungeachtet des noch andauernden Krieges und zahlreicher offener Reformkapitel. In Brüssel wird bereits an beispiellosen Modellen wie einer umgekehrten Erweiterung oder einer Teilmitgliedschaft gearbeitet, um Kiew entgegenzukommen. Doch während einige von außergewöhnlichen Maßnahmen sprechen, warnen andere vor einer Büchse der Pandora, die Grundpfeiler der EU untergraben könnte. Über diesen riskanten Plan und das politische Tauziehen zwischen Kiew, Brüssel, Budapest und Washington spreche ich heute mit der ehemaligen Außenpolitikerin und heutigen Strategieberaterin Dr. Petra Erler. Guten Tag, Frau Erler.
Einen wunderschönen guten Tag auch Ihnen, Herr Milius.
Frau Erler, Präsident Zelensky fordert ein fixiertes Beitrittsdatum für 2027, das sogar Teil eines Friedensabkommens mit Russland sein soll, aus Ihrer Erfahrung mit früheren Erweiterungsrunden, die Sie mitverfolgt haben. Kann ein Beitrittsprozess überhaupt funktionieren, wenn das Datum dafür schon vor den Ergebnissen feststeht?
Nein, selbstverständlich nicht. Und ich denke, der deutsche Bundeskanzler hat auch klar dazu gesagt, was Mehrheitsmeinung in der Europäischen Union ist. So geht es nicht.
Zelensky bezeichnet die EU-Mitgliedschaft explizit als Sicherheitsgarantie. Wenn die EU dann doch auf dieses Argument einsteigen würde, dann verwandelt sie sich ja gewissermaßen von einer Wirtschafts- und Wertegemeinschaft in ein geopolitisches Schutzbündnis, für das dann die klassischen Kriterien zweitrangig werden. Kann sie sich das leisten?
Erstens frage ich mich, wer überhaupt diese Idee hatte, jetzt ein konkretes Beitrittsdatum, sprich den 01.01.2027, vorzusehen und wer mit welchen Motiven das möglicherweise auch in den 20-Punkte-Plan reingeschrieben hat. Denn man muss sich doch darüber im Klaren sein, dass die europäischen Verträge in dieser Frage ganz einfach sind. Jeder hat das Recht auf eine EU-Mitgliedschaft, aber jeder muss auch den Bedingungen und Voraussetzungen genügen, die an ein EU-Mitglied gestellt werden. Und zudem hat die EU noch vor einem Jahr deutlich gemacht, dass sie selbstverständlich auch erweiterungsfähig sein muss. Und hier ist eine volle Umkehr dieser vertraglichen Kriterien in der Diskussion, die, wenn sie denn weitergeführt wird, meines Erachtens zum Zerbrechen der Europäischen Union führt.
Das heißt, wenn man diese Umkehr macht, dann hätten Länder wie Montenegro oder Albanien, die seit Jahren mühsam Kapitel für Kapitel abarbeiten, allen Grund, sich benachteiligt zu fühlen. Das würde atmosphärische Störungen hervorrufen.
Nein, das Problem ist doch das Folgende. Die Ukraine, von der wir nicht wissen, welche staatliche Kontur sie haben wird zum Zeitpunkt des Friedensschlusses, wenn es überhaupt einen gibt, ist in keiner Weise auf den EU-Beitritt vorbereitet. Die Europäische Kommission hat 2025 ihren Fortschrittsbericht zur Ukraine herausgegeben, wie zu allen anderen Beitrittskandidaten auch. Und die freundlichste Beschreibung war geringe oder ganz geringe Fortschritte. Nirgendwo ist die Ukraine in irgendeiner Art und Weise daran angepasst, das europäische Recht umzusetzen oder gar gesetzlich zu übernehmen. Sie hat sich verwaltungsmäßig selbstverständlich darauf konzentrieren müssen, eine Kriegswirtschaft aufrechtzuerhalten. Und die Fortschritte auf dem Gebiet von Korruptionsbekämpfung, auf dem Gebiet der Justiz, der Rechtsstaatlichkeit, der Schutz der Menschenrechte, das sind alles sehr grundlegende Bedingungen, die an einen Mitgliedstaat gestellt werden der Europäischen Union. Und wir haben noch nicht mal eine Eröffnung der Beitrittsverhandlungen, also im Sinne eines gewissen Kapitels oder eines gewissen Clusters. Das ist eine politische Forderung, die die Europäische Union unter Druck setzt, aber gleichzeitig auch, da sie ja angeblich auch Teil des 20-Punkte-Plans ist, Russland praktisch auch ein Vetorecht einräumen würde. Meines Erachtens denkt darüber gar keiner nach.
Sie sagen, mit dieser Forderung wird Druck auf die EU ausgeübt. Wie groß ist denn dieser Druck, beziehungsweise wie groß ist die Bewegungsfähigkeit, einfach zu sagen, nun mach mal halblang und warte ein bisschen?
Der Druck ist politisch und medial, aber er ist in Wirklichkeit nicht sehr groß, denn im Erweiterungsprozess gilt, alle Mitgliedstaaten müssen allen Schritten zustimmen. Und wenn auch nur ein Mitgliedstaat sagt, das geht nicht, dann geht es nicht. Deswegen habe ich nicht umsonst gesagt, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hat gesagt, so geht das nicht.
Interessanterweise taucht der EU-Beitritt der Ukraine bis 2027 ja eben auch in Entwürfen für einen Friedensplan von US-Präsident Donald Trump auf. Das ist ja dann die weitere Frage. Kann es sich die EU leisten, dass Washington gewissermaßen das Tempo und die Bedingungen ihrer Erweiterung diktiert?
In keiner Weise kann die EU sich leisten, dass entweder Washington oder Moskau diktiert, wer in der Europäischen Union Mitglied sein darf oder nicht. Ich weiß nicht, ob Sie den konkreten Text des 20-Punkte-Plans kennen. Ich habe Presseveröffentlichungen gelesen in der Financial Times, in der Moskau News. Aber offiziell liegt gar nichts auf dem Tisch. Und wie gesagt, wer die EU-Mitgliedschaft der Ukraine in so einen Plan geschrieben haben sollte, meint es nicht gut mit der EU. Stellen Sie sich doch mal vor, was passiert. Wir haben Länder wie die Türkei, die seit vielen Jahren Kandidat ist. Und ihr würde jetzt plötzlich zelebriert, dass sie immerhin das europäisch wichtigste NATO-Land übergangen wird. Und gleichzeitig würde zelebriert, dass es niemanden interessiert, welche wirtschaftlichen Verwerfungen sowohl auf der Seite der Europäischen Union als auch auf der Seite der Ukraine eintreten könnten mit einer vollen EU-Mitgliedschaft. Wir müssten darüber nachdenken, wie wir die ganze Mitgliedschaft der Ukraine finanzieren. Soweit ich das sehe, ist die Ukraine heute ein tief verschuldetes Land, nicht nur gegenüber den USA, nicht nur gegenüber der Europäischen Union, auch gegenüber dem Internationalen Währungsfonds. So wie ich das sehe, hat sie seit Jahren anhaltende Handelsdefizite. Und das bedeutet, dass sie in einer schweren wirtschaftlichen und finanziellen Schieflage andauernd ist. Und es gibt auch nicht genügend private Direktinvestitionen. Und das alles wird aber gebraucht, damit ein Land auch aus den Vorteilen einer EU-Mitgliedschaft, sprich Handel, Binnenmarkt, Nutzen ziehen kann. Die Ukraine hat ja seit 2014 ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union. Und das war ja eigentlich gedacht, sozusagen sie möglichst nah an eine EU-Mitgliedschaft heranzuführen. Aber das Land ist seit 2012 mit einigen Ausnahmen in einer schweren politischen und auch schweren ökonomischen Krise. Und zudem kam nicht nur vom Krieg angefeuert, sondern auch das war schon vorher natürlich eine schwere gesellschaftliche Krise hinzu. Kriegswirtschaft oder eine Gesellschaft im Krieg hat keine volle Demokratie, hat keine volle Meinungsfreiheit. Und auch keine volle Gewährleistung der Menschenrechte. Und normalerweise ist das aus europäischer Sicht immer die Grundfrage, die gelöst sein muss, um überhaupt Erweiterungsverhandlungen ganz konkret zu beginnen. Also ich meine nicht zu sagen, die sind eröffnet, sondern dann wirklich konkret zu verhandeln. Wir würden praktisch aufgeben, was wir als zentrale Werte einer EU-Mitgliedschaft ansehen. Ich will hinzufügen, dass ich der festen Überzeugung war 2011, dass die Europäische Union einen Fehler gemacht hat, als sie damals in das Assoziierungsabkommen, das ja noch mit dem angeblich prorussischen Präsidenten Janukowitsch verhandelt wurde, sich weigerte, eine Option einer EU-Mitgliedschaft reinzuschreiben. Ich hätte diese Option begrüßt und ich begrüße sie noch heute, weil sie Teil des Rechtes der Ukraine ist, auch an der europäischen Integration teilzunehmen. Aber sie muss auch dazu fähig sein und sie kann weder die EU in den Abgrund ziehen noch sich selber. Jeder, der die Ukraine liebt und schätzt, der sollte sie vor solchen Versuchungen schützen.
Deutschland steht den Plänen, den Wünschen kritisch bis ablehnend gegenüber mit Gründen, die Sie jetzt auch ausgeführt haben und die man natürlich nachvollziehen kann. Aber gibt es gleichzeitig auch einen gewissen Druck auf Berlin, diese Bedenken zugunsten einer, ich nenne es mal, großen politischen Geste aufzugeben?
Nun, es ist ja nicht nur die Bundesrepublik allein, die solche Argumente hat, wie ich sie gerade vorgetragen habe. Denken Sie bitte daran, dass es auch sehr unerledigtes zwischen Polen und der Ukraine gibt. Die ganze Geschichte des Zweiten Weltkrieges und der Ermordung von Polen durch Angehörige der Unabhängigkeitsarmee der Ukraine ist nicht aufgearbeitet. Das hat zum Rücktritt eines Außenministers der Ukraine geführt, der Streit. Und auch die polnische Seite hat Sorgen, dass eine ungebremste Einfuhr ukrainischer Agrarexporte im Land zu Verwerfungen führen würde. Wir haben das ja seit 2022 erlebt, dass eine Reihe von Ländern Schutzmaßnahmen forderte beziehungsweise auch Kompensationen erhalten hat, weil die Märkte komplett zerstört wurden. Auf der einen Seite ist die Ukraine noch nicht so weit, die Gesundheits- und Pflanzenschutzstandards der Europäischen Union einzuhalten. Und auf der anderen Seite sind die Preise natürlich viel geringer gewesen. Also wir haben echte Probleme, die auch materiell in verschiedenen Mitgliedstaaten zu schwerwiegenden Verwerfungen führen könnten. Und das kann man nicht alles hoppladihopp lösen. Denn soweit ich weiß, hat die Europäische Union gerade mal das Screening abgeschlossen. Aber wie gesagt, nicht ein einziges Kapitel ist eröffnet worden und der Fortschrittsstand der Ukraine, wie kann man es auch anders erwarten, ist sehr gering. Und wir kennen auch die ungarische Position und ich habe keinen Zweifel, dass sich hinter dem ungarischen Nein sehr viele Neins verstecken.
Stichwort Ungarn, dort kommt tatsächlich der lauteste Widerstand. Viktor Orbán hat die Pläne aus Brüssel als Kriegserklärung bezeichnet und nun überlegt man sich in Brüssel, Ungarn notfalls das Stimmrecht nach Artikel 7 zu entziehen. Ist das überhaupt ein realistisches Szenario oder würde das die EU endgültig zerreißen?
Ich meine, die EU hat schon sehr viele Krisen zu bewältigen. Seit 2005 türmt sich eine auf die andere und der Zusammenhalt der EU ist in vielen Gebieten sehr fragil geworden. Und ich kann auch keine geeinte Haltung der EU mehr in Sachen Ukraine-Politik erkennen. Jedenfalls nicht mehr flächendeckend. Und wenn man jetzt glaubt, man muss diejenigen, die warnen oder die blockieren, aus der Gemeinschaft ausschließen, dann wird in der Europäischen Union das verletzt, was eigentlich einer ihrer Träger ist. Noch sind die Mitgliedstaaten die Herren der Verträge. Und noch ist es so, dass die Europäische Union ein freiwilliger Zusammenschluss von europäischen Ländern ist. Wenn aber einer, der freiwillig sich diesem Zusammenschluss angeschlossen hat, dann unfreiwillig bestraft wird, denn es bräuchte ja eine Einstimmigkeit minus eins, dann frage ich mich, was ist dann die Botschaft, die die Europäische Union an die Welt sendet? Ist das dann noch das freiwillige Bündnis derer, die sich zusammentaten, um Frieden und Versöhnung in allererster Linie auf dem Kontinent zu schaffen und zweitens zu Wohlstand und sozialem Fortschritt beizutragen und die Umwelt zu schonen? Oder ist es inzwischen eine zentralistische, autoritäre Entwicklung, die da im Gange ist? Es wird die Europäische Union zerreißen, ich bin fest davon überzeugt.
Wenn wir heute in einem Jahr hier wieder gemeinsam sitzen würden zu diesem Thema, wie sieht Ihre Prognose aus? Wie wäre dann der Stand der Dinge?
Die allererste Voraussetzung, wenn man über das Thema Ukraine redet, ist doch darüber zu reden, wann ist der Krieg in der Ukraine zu Ende und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und sind die Bedingungen so, dass wir dann eine dauerhafte Friedensordnung haben oder ist es nur ein Aufschub der Kämpfe bis zum nächsten Aufbruch? Und ich denke, alle Seiten sind sich einig, zumindest die amerikanische, die russische und auch die ukrainische Seite, dass es nicht so weitergehen kann, dass wir ständig mit einem Krieg immerhin im Herzen oder im Osten Europas konfrontiert sind. Und das ist das Allerentscheidende, denn die Ukraine hat keine stabilen Entwicklungsbedingungen, wenn sie weiter im Krieg verstrickt ist. Und es muss demzufolge auch das Interesse der Europäischen Union sein, statt eine Scheindebatte über Mitgliedschaften zu führen, einen konstruktiven Beitrag zu leisten, damit dieser Frieden zu einem Gelingen führt. Und soweit ich das erkennen kann, gibt es hierzu keine europäische Strategie, die ihren Namen verdient. Die vielen Vorschläge, die ich höre, die sind allesamt aus Moskauer Sicht zurückgewiesen worden. Und ich teile leider nicht die Auffassung des NATO-Generalsekretärs, dass dieser Krieg noch einmal umgedreht werden kann oder dass die Russen keine militärische Übermacht haben und sich in der Ukraine bewegen mit der Geschwindigkeit einer Gartenschnecke. Ich denke, die Lage sieht viel, viel furchtbarer aus. Und jeder Tag, den dieser Krieg eher zu Ende geht, wird sehr viele ukrainische Menschenleben retten, russische auch. Aber ich denke, Mark Rutte hat es deutlich gemacht, als er sagte, dass 30.000 Russen im Monat Januar in der Ukraine gestorben sind. Und der amerikanische Präsident hat auch von 30.000 Toten geredet. Ja, wer sind denn nun die Ukrainer, die dort gestorben sind? Wo sind die denn in der Rechnung?
Der ukrainische Präsident Zelensky und seine Forderung nach einem raschen Beitritt zur EU. Zu Gast dazu war Petra Erler. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch Ihnen, Herr Milius.
In Australien ist es bereits Realität. Seit Dezember 2025 gilt ein striktes Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren. Plattformen wie TikTok oder Instagram müssen entsprechende Schutzmechanismen installieren, ansonsten werden sie mit Millionenzahlungen zur Kasse gebeten. Auch in Europa wird der Ruf nach einem solchen Verbot immer lauter, offiziell begründet mit dem Schutz der Jugend. In Deutschland kommt von einer Seite ein klares Nein. Die AfD-Fraktion im Bundestag lehnt ein solches Verbot ab. Ich spreche jetzt mit Dr. Götz Frömming, dem kulturpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, über die Gründe für diese Haltung. Guten Tag, Herr Frömming.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Frömming, eine Linie Ihrer Partei in dieser Frage ist die, dass Sie sagen, Erziehung ist Elternsache und nicht die Angelegenheit des Staates. Die Verbotsbefürworter wiederum argumentieren, gerade zum Schutz der Familie, und der liegt der AfD ja auch am Herzen, muss der Staat eingreifen, wenn die Eltern mit der digitalen Flut überfordert sind. Und das wirken sie ja hin und wieder. Warum nun vertrauen Sie den Eltern hier mehr als dem Gesetzgeber?
Vielleicht muss man sich das Ganze auch mal praktisch vorstellen. Natürlich wünschen wir alle uns, und ich bin selbst Vater, war lange Zeit Lehrer, dass Kinder, Jugendliche, aber eigentlich müssen wir uns ja auch alle an die eigene Nase fassen, dass wir weniger am Internet hängen, am Handy hängen. Wir kennen die Mechanismen, die wir mit Belohnung arbeiten und so weiter, von den verschiedenen Anbietern, die wir da haben. Also insofern ist das Ansinnen ja gar nicht verkehrt. Aber man muss schon fragen, was die eigentliche Motivation ist. Und was mich jetzt in der letzten Zeit vor allen Dingen noch umtreibt, wie soll das Ganze denn praktisch funktionieren? Letztlich gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ältere Geschwister oder auch die Eltern selbst, häufig um ihre Ruhe zu haben, sich einfach selber einwählen auf irgendeinem Account, ob das TikTok, YouTube ist oder sonst was, und dann das entsprechende Gerät einfach weiterreichen. Das ist überhaupt noch nicht zu Ende gedacht, und man bräuchte ja auch für die Durchsetzung nachher eine komplette Überwachung. Im Grunde müsste jeder, der das Internet nutzt, sozusagen die Hosen runterlassen, Namen, Adresse, womöglich noch Geburtsdatum, den Ausweis einscannen etc. Und da kommen wir ja dann in einen Bereich hinein, wo wir reden müssen über eine Kontrolle der Bürger durch den Staat, und es geht weit über den Jugendschutz hinaus. Und ich glaube, das eigentliche Ziel, nämlich Schutz der Jugend, kann auf diesem Weg überhaupt nicht erreicht werden. Da schweben uns ganz andere Wege vor, eben Stärkung der Eltern, Stärkung der Medienarbeit an den Schulen und so weiter.
Sie bezweifeln ja ganz allgemein, dass dieser Jugendschutz das wirkliche Motiv ist. Sie werfen den Anhängern eines Verbots auch vor, Jugendschutz als Vorwand für Zensur zu nutzen. Und Sie haben gerade diese Durchleuchtung der Bürger angesprochen, die dann eigentlich Einzug halten müsste, um das Ganze zu kontrollieren. Denken Sie denn, Jugendliche sollen von bestimmten Inhalten ferngehalten werden, weil diese politisch nicht erwünscht sind?
Den Eindruck haben wir schon, weil das fällt ja schon auf, dass das fast schon eine konzertierte Aktion zu sein scheint. Wieso denn jetzt auf einmal? Also das Internet ist ja nun wahrlich kein Neuland, wie eine bekannte Bundeskanzlerin das mal formuliert hat. Ja, und auch diese ganzen Angebote gibt es ja schon seit Jahr und Tag. Und jetzt auf einmal, da hat neulich jemand mal eine Liste auch gepostet, also ist ja schon fast ein Dutzend westliche Länder. Es scheint so, als hätten die sich abgesprochen, jetzt auf einmal dieses Social-Media-Verbot zu fordern. Also da frage ich mich schon, was hat sich jetzt aktuell geändert? Es gab ja nun überhaupt keine gravierenden Veränderungen und auch keine gravierenden Vorfälle. Die erleben wir eher in anderen Bereichen. Also wir müssten eigentlich vielleicht jetzt statt über unsinnige Social-Media-Verbote zu reden, mal darüber reden, über die Gewalt an Schulen beispielsweise, dass man sich seines Lebens nicht mehr sicher sein kann im öffentlichen Raum etc. pp. Aber genau diese Diskussion ist offenbar nicht gewollt und man zwingt uns hier eine andere Diskussion auf mit dem vorgeschobenen Argument des Kinder- und Jugendschutzes. Also ich glaube, dass es in Wahrheit darum nicht geht und ich vermute mal, Sie haben recht, dass hier, sag ich mal, die politische Deutungshoheit gesichert werden soll für diejenigen, die eben ihre Fälle davonschwimmen sehen. Nämlich die Hoffnung, dass Jugendliche durch eine Absenkung des Wahlalters, hat man das ja offenbar auch intendiert, dass man dachte, junge Leute wählen jetzt brav die Regierungsparteien und das heißt ja aktuell tendenziell eher links. Diese Hoffnung scheint sich ja nun gerade zerschlagen zu haben, insbesondere in Ostdeutschland wählt die Jugend blau. Und das, glaube ich, scheint viele zu stören. Und wir haben ja ähnliche Phänomene auch beispielsweise in den USA und anderen Ländern, dass auch die jungen Leute sich mehr und mehr abwenden vom woken Mainstream. Und der woke Mainstream versucht es eben jetzt auf die autoritäre Art und Weise, seine Macht zu zementieren. Und da, denke ich, sollten alle Alarmglocken läuten bei allen Demokraten.
Nun nutzen ja die Jugendlichen von heute die sozialen Medien auch stark als Informationsquelle, so wie man es früher mit der Tageszeitung oder dem linearen Fernsehen gemacht hat. Und wir haben die Situation, dass mit diesem Verbot Jugendliche bis einen Tag oder bis zum 16. Geburtstag das nicht tun dürften. Aber mit 16 dürfen sie dann beispielsweise ihre Stimme bei den Wahlen ins Europaparlament abgeben oder auch in einigen Bundesländern Kommunal- und Landtagswahlen mitbestreiten. Die müssten dann also gewissermaßen in ein paar Stunden die politische Bildung über die sozialen Medien nachholen. Das klingt ein bisschen widersprüchlich.
Ja, das ist auch ein Widerspruch, ist geradezu absurd. Ja, junge Leute abonnieren eben noch keine Zeitung, sie informieren sich auf Social Media und jetzt zu behaupten, dort würden nur falsche Dinge verbreitet, das trifft es natürlich auch nicht. Das haben wir jetzt inzwischen auch zu Genüge erfahren. Auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden Fake News verbreitet und werden Nachrichten, die eigentlich Nachrichten sein sollten, also neutral sein sollten, triefen vor Meinungsäußerungen und so weiter. Also insofern kann man gar nicht diese Trennlinie mehr so ziehen. Hier sind sozusagen die guten Medien, die kriegen womöglich noch ein Siegel des Staates. Das ist ja auch schon überlegt worden, dass über den ÖRR hinaus, der ja mit Milliarden gepampert wird, ob er sich privat, also ohne dieses Geld überhaupt halten könnte, kann man ja mit Fug und Recht bezweifeln. Man wollte ja tatsächlich im Nachgang zu der Corona-Zeit Zeitungen, die man eben für gut befand, mit zusätzlichen Geldern unterstützen, weil sie beispielsweise eben erklären, warum Impfungen gut sind oder guten Wissenschaftsjournalismus machen. Aber damit schüttet man ja das Kind mit dem Bade aus. Das zerstört ja geradezu die freie Medienlandschaft und das zerstört das, was ja eigentlich die Stärke von Medien ausmacht, dass sie kritisch sind, dass sie unterschiedlich sind, ja, und dass sie eben nicht vom Staat gelenkt werden. Und das, was hier geplant wird, ist ein erster Schritt zur Lenkung auch des bisher noch etwas freien, anarchischen Internets. Ja, das scheint einigen Angst zu machen. Ich finde das ganz gut. Wir sollten an den mündigen Bürger glauben und nicht denken, man müsste ihn hier sozusagen beim Denken staatlicherseits betreuen. Und das fängt ja nur bei den Kindern an. Es ist doch ganz klar, dass es danach weitergehen würde und dass man auch Erwachsene natürlich dann an die Kandare nehmen würde, die sich genauso ja dann per Ausweis und so weiter anmelden müssen bei den verschiedenen Anbietern.
Nun kann man ja schlecht bestreiten, dass es gewisse Probleme gibt. Ich habe kürzlich die Schlagzeile gelesen, TikTok sei die Crackpfeife im Kinderzimmer. Die Algorithmen, die trimmen gezielt die jungen Menschen auf Abhängigkeit. Wie kann man jetzt mit Konzernen wie ByteDance von TikTok oder Meta von Instagram umgehen, um irgendwo diesen Suchtfaktor doch zu bekämpfen, ohne dass man eben dann gleich mit Verboten oder Zensur ins Feld kommt? Haben Sie da Vorschläge?
Naja, ist ja jetzt nicht ganz neu sowas, dass es Dinge gibt, die verlockend sind und die Spaß machen, aber die eben auch gefährlich sind oder süchtig machen können. Süßigkeiten ist ein uraltes Thema. Da wollen wir auch nicht, dass der Staat sozusagen jetzt verlangt, Süßigkeiten dürfen nur noch an Personen über 18 verkauft werden und so weiter. Das ist ja so ein bisschen ähnlich. Da haben Eltern eine große Verantwortung. Aber ich denke schon, sage ich mal, alles, was man tun kann, um sozusagen den Eltern ihre Erziehungsaufgabe zu erleichtern, das sollte auch getan werden. Und das gibt es ja bisher auch schon. Die Tech-Konzerne, die sollte man auch nicht in toto sozusagen verteufeln. Wenn es beispielsweise Apps gibt und solche Möglichkeiten gibt es ja schon, die Eltern installieren können, sodass sie zum Beispiel ein Zeitlimit haben, das kenne ich jetzt von unseren Kindern, wo dann eben einfach das Gerät ausgeht nach einer Weile und eben auch bestimmte Kanäle gar nicht zugänglich sind. Aber was hier ja intendiert wird, ein komplettes Social-Media-Verbot, ja, das würde ja Twitter oder X heute betreffen, als auch TikTok und andere, das geht viel zu weit. So kann man das, glaube ich, nicht machen. Da würde man das Kind mit dem Bade ausschütten. Und das ist einfach ein Überprotektionismus, in dem man hier verfällt. Und der Schaden ist viel größer als der Gewinn. Zumal es ja auch, ich hatte es eingangs schon angedeutet, ja gar nicht fraglich ist, ob das überhaupt gelingt. Wie soll denn so ein Verbot tatsächlich dann durchgesetzt werden? Wir können ja nicht überall die Räume überwachen oder sagen, du musst dann anschalten, dass dein Gerät dich filmt, um zu gucken, ob der, der davor sitzt vor dem Gerät und es bedient, nun tatsächlich über 16 ist oder ob nicht der jüngere Bruder davor sitzt. Also das hat mir noch keiner erklärt, wie das praktisch überhaupt geschehen soll. Und das zeigt mir einmal mehr, es geht ja gar nicht so sehr um den Jugendschutz. Es geht um Eintritt in eine Zensur letztlich des freien Internets.
Die Forderungen nach solchen Verboten, die kommen sehr oft aus Brüssel oder werden von dort befeuert. Wie bewerten Sie die Rolle der EU bei diesem Thema? Sehen Sie hier einen Versuch, einen einheitlichen digitalen Erziehungsraum zu schaffen?
Ja, ich beobachte das sowieso als Bildungspolitiker schon seit einigen Jahren. Nicht? Viele schwören ja aufs Grundgesetz zu Recht. Wir haben ein gutes Grundgesetz, aber ausgerechnet in dem Bereich, wo unser Grundgesetz eigentlich sehr streng ist und keine Diskussion zulässt, nämlich zum Beispiel der föderale Aufbau unseres Staates. Und demnach sind ja gerade diese Bereiche wie Kultur, Bildung, aber eben auch der Medienbereich sind ganz stark in den Ländern verankert. Und immer öfter ist es nicht nur Berlin, sondern auch Brüssel, die durch Vorgaben, Richtlinien sind es dann im Bereich der EU oder eben von Berlin aus auch der sprichwörtliche goldene Zügel, wo eben mit Geld versucht wird, die Länder zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Ironischerweise ja vor kurzem gerade erst durch den Digitalpakt, da hat man ja geradezu die Digitalisierung der Schulen noch vorangetrieben in dem Wahn, je mehr Digitalisierung, desto besser die Bildung. Auch das ist ja überhaupt nicht bewiesen gewesen. Also hier ist auch die Handlungsweise vollkommen widersprüchlich. Und hinzu kommt ja auch, dass Deutschland bei allem, was aus Brüssel kommt, geradezu auf die Knie zu gehen scheint und wie ein Musterschüler das häufig auch noch übererfüllt, diese Anforderungen, die aus Brüssel kommen. Also wir sind hier ganz klar Anwalt der Länder, auch mit Blick darauf, dass hoffentlich bald die AfD mal in einem Bundesland regiert. Und wenn alles aus Berlin oder Brüssel bestimmt würde im Medien- und Bildungsbereich, dann hätte man überhaupt keine Gestaltungsmöglichkeit mehr. Also insofern sehen wir das äußerst kritisch, diese zunehmende Digitalisierung und Steuerung über ganz Europa hinweg.
Wenn die These stimmt, dass es nicht um Jugendschutz, sondern um Zensurbestrebungen geht, könnte dann ein solches Social-Media-Verbot bis 16 Jahre auch einfach die Vorstufe, gewissermaßen der Auftakt zu weiteren Einschränkungen und Kontrollmechanismen sein?
Ja, das ist ja ganz klar, weil wenn das Argument jetzt tatsächlich das Schlagende ist, Jugendliche könnten hier Dinge sehen, welche Art nun auch immer, die sie nicht sehen sollen und das ist sozusagen schädlich für Jugendliche, naja, dann stellt sich doch die Frage, warum soll es nur schädlich für Jugendliche sein, wenn sie mit Fake News konfrontiert werden? Dann wird man sagen, naja, mit 18 endet nicht die Fürsorgepflicht des Staates für seine Bürger. Ja, dann müssen eben auch Erwachsene geschützt werden vor Putin-Propaganda oder vor den bösen amerikanischen Tech-Konzernen. Ja, das ist ja nahezu austauschbar. Und dann ist es ja ganz klar, dass die nächsten Schritte folgen würden. Und das Ende wäre eine staatlich gelenkte Öffentlichkeit, wie wir sie aus China kennen. Und einige scheinen damit ja heimlich schon zu liebäugeln, dass man die Bürger besser überwachen sollte und durch Nudging, nennt man das, glaube ich, dann zu ihrem eigenen Glück bringen sollte. Aber das ist wirklich ein Staat und ein Glück in Anführungszeichen, vor dem kann es einen ja nur grausen.
Ein mögliches Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Zu Gast war Dr. Götz Feuming, kulturpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Besten Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Kameras sind schon gezückt. Die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel kommt zum CDU-Parteitag. Das verschafft viel Raum für Gerüchte und Friedrich Merz wird ohne Frage bei seinem Auftritt einen Strauß an Versprechungen für die Zukunft präsentieren. Wie viel Aufbruch steckt aber wirklich in dieser Inszenierung? Der Kommentar von Frank Wahlig.
Gerüchte sind schnell gemacht. Die Medien behaupten irgendetwas. Merkel kommt zum CDU-Parteitag. Das genügt. Was macht sie da? Was will sie da? Etwa Bundespräsidentin werden? Dies sei das heißeste Gerücht im Berliner Regierungsviertel. Und schon geht es los. Nichts ist heiß in Berlin. Es ist kalt. Es ist ja auch kaum jemand da. Die meisten Schreiberlinge sind in der heimischen Provinz und tragen Pappnasen. Die Nummer ist ausgedacht im Redaktionsgroßraumbüro der Bild-Zeitung. Dann gibt es ein paar Artikel mit anonymem Geraune und schließlich ein Dementi. Richtig ist nur, Merkel kommt zum CDU-Parteitag nach Stuttgart. Sie ist die Heimsuchung der Partei, aber nicht nur ihrer Partei. Sie wird der Eyecatcher für die Kameras sein. Zucken die Mundwinkel, wenn ihr Nachfolger im Kanzleramt die Weltpolitik wieder analysiert? Regt sich etwas, wenn das Wahlergebnis zum Parteivorsitz bekannt gegeben wird? Ein maliziöses Lächeln vielleicht? Die Funktionäre, fast allesamt Berufspolitiker, sind ein Kanzlerwahlverein. Nichts wird schiefgehen. Sie sind so konfliktscheu, wie es ihr Vorsitzender ist. Die Politik der schweigenden Dame mit den bunten Jäckchen hat dieses Land heruntergerockt. Darüber wird nicht gesprochen werden. Ein anderes Mal, falls überhaupt. Der CDU-Parteitag wurde mit allerlei Kraftmeiereien vorbereitet. Denn im Südwesten der Republik sind Wahlen. Ich bin ein Merkel-Fanboy, sagt der womöglich nächste baden-württembergische Ministerpräsident Manuel Hagel über sich. Das heißt so viel wie Schluss der Debatte und die Werbeagenturen sorgen für die Inhalte und die schönen Bilder, KI verbessert, wenn es denn sein muss. Wenn die Agenturmenschen den Kandidaten vor den Türmen des Kernkraftwerkes Philippsburg zeigen mit dem Slogan Energie für alle, und zwar aus der Steckdose, dann wird das geklebt, auch wenn die Kühltürme in Philippsburg längst gesprengt sind. Das mit Philippsburg war jetzt etwas zugespitzt, aber die Energie für alle und das Gerede von Technologieoffenheit und so, das ist kein Scherz, das ist Wahlkampf. Das sind Wohlfühlthemen, die einlullen. Aber das ist bezeichnend für die Ängstlichkeit einer politischen Richtung, die sich einmal als konservativ bezeichnete. Die Welt will betrogen werden und der Wähler wird betrogen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz kein Wort vom Weltpolitiker Merz über die kulturellen Folgen der Massenmigration. Es sind nicht die USA, die sich entfernen. Es ist Merkels freundliches Gesicht zur Migration, das für Abstand sorgt. Ein Blick auf die täglichen Antifa- und Migrationsdemonstrationen in Deutschland genügt. Merz, der Kanzler, der Parteivorsitzende, kommt vom Konferenzmarathon wieder in die Niederungen des von ihm regierten Landes zurück. Den Amerikanern, besser deren Präsidenten, hat er einen eingeschenkt. Deutschland ist wieder wer und wird ein Player auf der Weltbühne sein. Merz verliert sich in Phantasmagorien, sich mit Amerikanern und Russen anlegen, aber energie- und wirtschaftspolitisch sich von EU-Ursula flachlegen lassen, unser Friedrich. Er tut so, als wüsste er um den Zustand des Landes. Die Klimapolitik von Merkel kritisiert er, doch ohne dass dies irgendwelche Folgen hätte. Solange der steinerne Gast im Saal Merkel ist, wird er weder die Energie noch die Migrationspolitik kritisieren. Da, wo die Industrie sich verabschiedet, wird er Chancen sehen. Da, wo Hunderttausende gut ausgebildete Leute das Land verlassen, wird er freie Wohnungen sehen. Da, wo Unternehmen pleite gehen, wird er Raum für Neugründungen sehen. Neugründungen der Asylindustrie. Zum Beispiel, der Wohlstand geht dahin. Da, wo es, wie Hölderlin es ausdrückte, ins Offene geht, bewundert Merz die Schönheit der festgefügten Brandmauer. Daran schlägt sich Merz, auch was die ganze wahlkämpfende Partei, den Kopf blutig, gedrängt von vielen Nichtregierungsorganisationen, die staatlich fettgefüttert sind und das Geschäft der Grünen und Sozialisten besorgen und der Union die Scheiben einschmeißen. Die SPD steht abseits und weiß, dass ihr nichts passieren kann und verteilt Posten an Genossen und gibt sich als sichere Bank für alle, die nicht teilhaben, sondern im warmen Regen staatlicher Fürsorge stehen. Die eigentlichen Populisten, sie sind an der Regierung, sie versprechen, sie schmeicheln, sie reden schön, Klimawahn, Migrationskult und Bomben. Sie halten Scheuklappen für ein politisches Modeaccessoire. Sie setzen dazu ihre Machergesichter auf und umarmen den Wähler, bis der keine Luft mehr bekommt und benommen sein Kreuz bei den Regierenden Populisten macht. Der steinerne Gast Angela Merkel ist immer dabei. Sie ist nicht die Erinnerung an ein selbstgewisses Deutschland. Sie ist ein Denkmal der Abrissbirne. Mit ihr zog die neue Zeit mit Zitteranfällen beim Hören der Nationalhymne. Für einen CDU-Parteitag des Aufbruchs gibt es kein besseres Bild, keinen passenderen Gast als die steinerne Altkanzlerin.
Sie hörten einen Kommentar von Frank Wahrlich. Es war bisher ja eher eine Einbahnstraße beim Thema Waffen. Die Ukraine hat um solche gebeten oder sie gefordert und dann kamen sie oder auch nicht, die Panzer, die Munition, die Luftabwehrsysteme. Aber nun klingt es mit einem Mal ganz anders. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat angekündigt, dass die Ukraine künftig Waffen exportieren will, und zwar mitten nach Europa. 10 Exportzentren sollen entstehen und in Deutschland wird bereits in Kürze die Produktion ukrainischer Drohnen anlaufen. Über diesen Paradigmenwechsel, die neuen Allianzen zwischen Kiewer Ingenieuren und deutschen Rüstungsstartups sowie die ethischen Grauzonen dieses Geschäfts spreche ich heute mit dem Journalisten Alexander Peske. Guten Tag, Herr Peske.
Guten Tag.
Herr Peske, es klingt ja schon fast paradox. Ein Land, das sich im Krieg befindet, will Waffen ins Ausland an andere verkaufen. Wie erklärt die ukrainische Führung diesen Schritt und auch den Zeitpunkt?
Ja, über den Zeitpunkt kann man streiten, ob die Ukraine bereits in Kürze eine bemerkbare Anzahl an Drohnen exportieren kann, ob sie nicht diese Gerätschaft an eigener Front gegen Russland benötigen. Das ist, wie gesagt, fragwürdig. Aber was wir heute mit Gewissheit behaupten können, der moderne Krieg hat sich so weitgehend verändert, dass die Drohnen zu einer zentralen und absolut unverzichtbaren Waffe geworden sind. Das heißt, Artillerie ja, Jagdflugzeuge ja, aber die Drohnen haben heute die Hauptlast des Krieges übernommen. Und beide Seiten, Russland wie die Ukraine, haben mittlerweile eine Art Industrie aufgebaut, wo die Drohnen hunderttausendfach oder sogar millionenfach im Jahr produziert werden.
Das heißt, es gibt eine Überkapazität in der heimischen Produktion in der Ukraine. Jetzt kann man die verkaufen und finanziert dann damit andere Waffengattungen zum Beispiel.
Sehen Sie, grundsätzlich entsteht eine neue Waffengattung, die in vielen Armeen jetzt implementiert wird. Ich habe kürzlich auch eine Reportage gesehen aus der Schweizer Armee, wo die Gerätschaft, also die Drohnen, eingekauft werden. Und zwar, das sind nicht diese schweren Drohnen, die im Himmel lange Zeit sich befinden und Erkundschaftsflüge unternehmen oder schwere Waffen tragen. Das sind die Amerikaner natürlich führend, das sind die Israelis auch unterwegs, die Schweizer. Hat offiziell 5 diese schwere Drohnen bei Israelis bestellt, soviel ich weiß. Also Deutschland hat auch bei Israel die Drohnen bestellt, aber nicht bewaffnet. Die Türken bauen sogenannte Bayraktars, das sind die Drohnen, die im Krieg Aserbaidschan gegen Armenien eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Aseris haben mit diesen türkischen Drohnen die armenische Abwehr in wenigen Tagen zerschossen. Also es entsteht nur eine Waffengattung. Die Firmen, die das Material produzieren, bekommen sehr viel Investmentgeld und die bekommen sofort eine milliardenschwere Kapitalisierung. Also ich meine, in Deutschland gibt es 2 zum Beispiel berühmte Namen, Unternehmen wie Quantum oder Helsing produzieren diese neuen, kleineren, sehr mobilen und agilen Drohnen, die an der Front bereits in der Ukraine getestet werden. Und die beiden Unternehmen haben ja in wenigen Monaten eine Kapitalisierung über 1 Milliarde Euro bekommen. Das heißt, das ist nicht nur Waffe, das ist ein Geschäft und das ist ein Geschäft, wo rasant wachsen wird. Wir müssen wissen, dass auch vielleicht 90-95% aller diesen Kugellager, die bei diesen Drohnen verwendet werden, kommen aus China. Das heißt, was ist der Know-how der Ukrainer? Know-how von Ukrainern, das ist die Software, die auch gewisse Elemente von künstlicher Intelligenz in sich hat. Und die Ukrainer wissen es, wie man eine Drohne schnell und billig mittels 3D-Print herstellt und wie man diese Teile zusammenbaut und wie man diese dann zielgerichtet verwendet. Es ist wirklich so, dass die Ukrainer in dieser Sache eine Fülle an Erfahrungen, Informationen und Know-hows gesammelt haben und sie haben das Gefühl, in dieser Geschichte können sie zum wichtigen Partner der westlichen Firmen oder westlichen Staaten werden, aber auch gehörig Geld verdienen.
Wenn Drohnen immer wichtiger werden und die Ukraine in der Drohnentechnologie weltweit so führend ist, heißt das, Europa ist irgendwann militärtechnologisch von Kiew abhängig statt umgekehrt?
Ja, so surreal das klingt, mag sein. Wenn ich Militärexperten anhöre oder Militärs, die im Kampf jetzt sich befinden, ich spreche jetzt von ukrainischer Seite oder von russischer Seite, sie sprechen über die Drohnen als erstes. Das ist nun wirklich so, dass es mittels Drohnen möglich ist, sich wirklich zu verteidigen. Gucken Sie mal, letzte 2 Jahre haben wir kaum Bewegungen an der russisch-ukrainischen Front oder ukrainisch-russischen Front, obwohl Ukraine immer wieder sich beklagt, dass nicht genug Abwehrraketen bekommt oder schweres Gerät wie Panzer oder gepanzerte Fahrzeuge. Die Russen, hören wir, horten auch eine gewisse Zahl an Panzer, die produziert werden und so weiter und so weiter. Aber wenn wir wirklich die Bilder von der Front betrachten, wie gesagt, von beiden Seiten, ich tue es von beiden Seiten, dann sehen wir, dass es so eine Killing Zone wird genannt. Das ist so eine Todesstreifen, wo immer breiter wird. Zum Beispiel jetzt ist dieser Todesstreifen 20 bis 30 Kilometer. Das ist die leere Fläche zwischen zwei Fronten, wo alles getötet wird, wo alles vernichtet wird von den Drohnen, die sich 24/7 in der Luft befinden. Und wir haben dort einen Mix von den Intelligence, also das heißt Erkundungsdrohnen, und dann Drohnen, die gleich da einsetzbereit sind, wie Kamikaze-Drohnen, die auf sein Ziel zusteuern und eine explosive Last mit sich tragen. Wissen Sie, mit Artillerie muss man mehrere Schüsse abfeuern, bis man das Ziel mehr oder weniger genau trifft. Da, bei der neuen Kampfführung, haben wir zwei oder drei Drohnen, die wenig kosten. Die Ukrainer sprechen von Herstellungskosten von einigen hundert Euros. Und ein Geschoss aus einem großkalibrigen Geschütz kostet gleich mehrere tausend Euro. Das heißt, die neue Waffengattung ist billig und unglaublich effizient. Und die Ukrainer haben diese Fülle an Know-how, die sie teilen möchten. Und ja, die westlichen Staaten werden an dieser Geschichte nicht vorbeischrammen können.
Nun sollen 10 Exportzentren in Europa entstehen. Was verspricht sich Selenskyj denn von dieser physischen Präsenz in Ländern wie den baltischen Staaten oder Dänemark?
Ja gut, Sie hören schon an Geografie dieser Zentren. Er möchte diese Zentren in diesen Ländern aufbauen, wo er am meisten Unterstützung erfährt. Wir wissen, baltische Staaten wie auch Dänemark wollen in die Verteidigung mehr investieren. Ich meine, Esten, glaube ich, investieren bereits heute über 5% des BIPs in die Verteidigung. Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, in 10 Jahren halt auf diese Zahlen zu kommen. Und die Balten sind bereit, morgen dieses Geld locker zu machen für solche Veränderungen in der Verteidigungsstrategie deren Ländern. Das ist das Erste. Und zweitens, der Selenskyj versucht jetzt, wo er keine amerikanische Sicherheitsgarantien bekommen hat, das haben wir mit Ihnen gesehen, an der Münchner Sicherheitskonferenz hat Selenskyj keine amerikanische Unterstützung gewinnen können. Vor einem Monat in Davos am Wirtschaftsforum hat Trump kalte Schulter dem Selenskyj gezeigt. Der Selenskyj hat zugegeben, dass die Amerikaner zwingen die Ukrainer zum Frieden, zu diesem Diktatfrieden. Der Selenskyj hat komplett jetzt umgesattelt seine Außenpolitik. Er verlangt von Deutschland, von der EU, konkretes Datum, wo sein Land in den Bund der europäischen Länder aufgenommen wird. Das heißt, Selenskyj fährt jetzt Einbahnstraße Richtung EU. Und er möchte sich in der EU auch nützlich machen. Das heißt, Frau von der Leyen wird uns bald immer wieder erzählen, dass die Ukraine wirtschaftlich schwach, aber militärisch unglaublich stark ist und wird mit dieser Eigenschaft EU stärken und nicht zur Last fallen. Ich glaube, diese EU-Strategie und diese Verwebung ist sehr, sehr bewusst gewählt. Selenskyj möchte sich mit seinem Land Ukraine für EU unverzichtbar machen.
Und welche Rolle wird Deutschland spielen in dieser Waffenproduktionsoffensive der Ukraine?
Deutschland ist das größte Land in der EU und wir hören, dass Bundeskanzler Merz immer wieder wiederholt die These, dass Deutschland die größte Konventionalarmee Europas aufbauen möchte. Das sehen wir schon an der Anzahl und an diesem Gewicht, wo Deutschland wirklich in der EU spielt. Und das ist ein Land, an dem man auch nicht vorbei Politik gestalten kann. Das heißt, Selenskyj will Deutschland auch für diese Prozesse gewinnen. Und er ist auf dem guten Weg, weil, wie wir so alles jetzt letzte Tage beobachten konnten, fährt Friedrich Merz konfrontative Linie gegenüber Russland. Wir hören, dass Macron plötzlich da irgendwelche Gespräche mit Moskau führen möchte. Wir hören, dass Meloni nicht abgeneigt ist, dass mit dem Kreml verhandelt wird. Und in Berlin haben wir Führung, die besteht aus dem Kanzler Merz oder dem Verteidigungsminister Boris Pistorius, spricht von der neuen Stärke, die deutsche Armee bekommen soll und dass keine Kompromisse oder keine Appeasement-Politik gegenüber Moskau geführt wird. Das heißt, Selenskyj wie einer, der durch diesen politischen Sumpf sich durchkämpfen muss. Er ist immer wieder glücklich, wenn er die nächste trockene und sichere Stelle in diesem Sumpf findet. Und Berlin erscheint momentan für Selenskyj ein echter Verbündeter sein und ein sicherer Partner.
Wirken sich diese neuen Geschäftsaktivitäten auch irgendwo auf die Suche nach Frieden in der Ukraine aus? Hat Russland beispielsweise bereits reagiert? Wie nimmt man das dort wahr?
Nein, wir sind vom Frieden so weit entfernt wie vor einem halben Jahr. Wir sehen, dass die beiden Seiten in Moskau und in Kiew auf den Maximalforderungen beharren. Die Gespräche, die jetzt in Abu Dhabi geführt worden sind, brachten kein Ergebnis. Wir werden in 2 Tagen in Genf die Fortführung dieser Gespräche beobachten. Moskau hat wieder mal zum Chefen der Delegation Wladimir Medinsky gemacht. Das ist der Berater Putins und er war mal Kulturminister. Und ich kenne den Mann, ich beobachte ihn schon länger. Das ist eine Art Hardliner. Das ist genau der Mann, der Ihnen geschichtliche Zusammenhänge erklären kann, warum Ukraine nicht als selbstständiger Staat und so weiter existieren soll. Herr Medinsky ist selber in der Ukraine geboren. Sie sehen, es ist vielleicht nicht immer verständlich, aber in Moskau, in Russland, auch in der Regierung, gibt es eine Menge von den Menschen, die in der Ukraine geboren sind, aber Kreml und Moskau treu sind. Und Putin schöpft immer aus selbem Potenzial. Das heißt, das sind die besseren Ukrainer, die für die Ukraine mit Russland kämpfen. Das ist Putins Strategie. Und bei Zelensky, ja, Zelensky macht alles, um an der Macht zu bleiben. Und er macht das mehr als gut, finde ich. Seit dem Jahr 2019 hat er so eine Art Politik aufgebaut, wo er bedingungslos von der westlichen Welt unterstützt wird. Ich hätte damit nie gerechnet. Ich dachte 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre. Aber irgendwann mal in dem Westen wird das Thema die Leute ermüden. Aber nein, Zelensky ist eine Ausnahmeerscheinung und er macht das Ganze gut. Und was wird er sonst machen, wenn der Friede kommt? Dann müsste er am nächsten darauffolgenden Tag von seinem Amt als Präsident abtreten und die Neuwahlen ja halt ansteuern. Und er hat versprochen, dass er nur eine Amtszeit haben wird. Da sehen wir ein Mensch, Wladimir Zelensky, zwischen dem, was er versprochen hat und dem, was er tut. Und das, was er tut, tut er nicht schlecht. Aber es wird in der Ukraine Zeit kommen, wenn wir und die Bevölkerung Ukraine wissen werden, zu welchem Preis Ukraine diese 4 Jahre Krieg geführt hat. Und dann wird er verdammt. Da bin ich mir sicher.
Vom Bittsteller zum Hersteller über die Ukraine als Waffenexporteur habe ich mit dem Journalisten Alexander Peske gesprochen. Besten Dank, Herr Peske.
Danke Ihnen.
Das war Konterfunk aktuell vom Montag, dem 16. Februar. Im weiteren Programm geht es heute unter anderem um die DDR. Eine Expertenkommission findet, Schüler in Deutschland sollen künftig nicht mehr zwingend über diesen Teil der eigenen Geschichte unterrichtet werden müssen. Was dahinter steckt und was es bedeuten würde, darüber hören Sie mehr im Lehrerzimmer unserer Sendung rund um Bildungsfragen. Heute um 10, 16 und 22 Uhr und in unserer Mediathek unter konterfunk.radio. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder, dann mit meinem Kollegen Marcel Joppa. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.